Vergangenen Freitag kam ich kurz in die Kirche und war erstaunt, was ich sah. Glassplitter auf den Bänken, kleine Steine lagen in Reichweite und insgesamt 11 Scheiben kaputt. Jugendliche, die sich austoben, die ihren Spaß haben, egal ob es auch andere betrifft und andere vielleicht darunter leiden, die sich selber ausleben, die sagen, hey, mir ist jetzt langweilig, deshalb muss ich jetzt was unternehmen, dass es mir jetzt besser geht. Ein Zeichen für unsere Gesellschaft, was uns bewegt, ist häufig, ich unterstelle das mal so, aber ich denke, viele werden das unterstützen, ist häufig die Frage, wie geht es mir? Individualismus wird hochgehalten, ich bin der Nabel der Welt, um den sich alles herum dreht. Hauptsache, mir geht's gut und alles andere beschäftigt mich nicht. In diese Situation hinein, die heute stark ist, aber die nicht erst eine Erfindung der heutigen Zeit ist, geht unser Predigttext. Paulus hatte ihn geschrieben, wir meinen häufig für die Gemeinde in Ephesus, aber er hat es geschrieben für die Gemeinden in der ganzen Gegend. Der Brief heißt wahrscheinlich nur Epheserbrief, weil er dort archiviert wurde. Also ist ein Brief, der an ganz, ganz viele Christen ging und der auch heute Morgen an Sie und auch an mich gerichtet ist. Ich lese aus Epheser 4 die Verse 1 bis 6. Ich wiederhole, Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Vergesst nicht, dass ich um Jesu Willen im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch, lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern gemacht hat. Seid freundlich und geduldig, gebt andere nicht so schnell auf und dient einander in selbstloser Liebe. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Heilige Geist schenkt, nicht durch Unfrieden zerstört wird. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib, in uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben nur einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Der erstaunlichste Satz dieses Textes steht aus meiner Sicht bereits im ersten Vers, nämlich: Paulus berichtet, dass er aufgrund seines Glaubens im Gefängnis sitzt. Da fragt man sich, wie kommt das? Was ist am christlichen Glauben so herausfordernd, so aufrüttelnd, so provozierend, dass ein Mann wie Paulus im Gefängnis landet? Ist es allein die Botschaft, wir glauben an den einen Gott? Nicht an eine ganze Batterie von Göttern, sondern an den einen Gott. Zur Zeit des Paulus, auch heute noch in manchen Ländern, ist das schon sehr gefährlich, wenn man sich zu dem einen Gott bekennt, sich klar und deutlich zu Jesus Christus bekennt. Aber das ist nicht alles. Was einem Christen so herausfordernd und so provozierend ist, ist auch und hoffentlich am stärksten der christliche Lebensstil, die christliche Lebensführung, zu der sich Paulus äußert. Er schreibt schon in Vers 1, lebt so, wie Gott es von seinen Kindern möchte. Lebt so, wie Gott es möchte. Christlicher Lebensstil ist also daran zu erkennen, dass er nach den Zielen und nach dem Willen Gottes ausgerichtet ist. Ein Lebensstil, der sich von allen anderen Lebensstilen in unserer Gesellschaft abhebt. Ist zu fragen, wie hebt sich Ihr persönlicher Lebensstil, Ihre persönliche Lebensführung von der Lebensführung der anderen Menschen ab? Erkennt man höchstens durch Worte, was sie bewegt? Ist es nur das christliche Bekenntnis, das wir im Glaubensbekenntnis aufsagen? Oder werden andere herausgefordert durch ihren persönlichen Lebensstil? Paulus konkretisiert diesen Lebensstil. In der Hoffnung für alle sind es 4 Punkte, im griechischen Original sind es 5 Punkte, und auf die möchte ich dann auch eingehen. Und für Sie als kleine Herausforderung, die Aufgabe, im Kopf eine Skala einzurichten von 1 bis 10. 1 steht dafür, dass dieser Punkt in Ihrem Leben höchstens am Rande eine Rolle spielt, und 10 dafür, dass Sie es schon perfekt umgesetzt haben. Dass Sie, wenn ich diese 5 Punkte nenne, sich mal persönlich fragen, wo stehe ich? Habe ich es bereits umgesetzt? Oder habe ich hier noch Bedarf, mich zu entwickeln? Der erste Punkt, der genannt wird, ist hier übersetzt mit freundlich, im Original aber mit demütig und sanftmütig. Zunächst Demut. Was ist das? Ein absolut altes Wort, mit dem die meisten gar nichts mehr anfangen können. Wir kennen es höchstens noch als demütigen, jemanden niederdrücken, niedermachen, in den Staub treten und sagen natürlich zu Recht, dann möchte ich lieber nicht demütig sein. Was ist Demut? Das ist auf alle Fälle ein Thema, das kaum noch jemanden interessiert. Was uns interessiert, ist Selbstbewusstsein. Wir wollen, dass unsere Kinder selbstbewusst sind. Wir wollen von uns selber, dass wir selbstbewusst durchs Leben gehen, erhobenen Hauptes. Was ist aber dieses Selbstbewusstsein? Ich beobachte immer wieder, wie Kinder mit ihren Eltern sprechen oder auch mit Lehrern sprechen oder mit anderen Erwachsenen oder auch untereinander. Wenn die Mutter oder der Vater sagt, mach das, dann sagt das Kind, was willst du überhaupt von mir? Neudeutsch, kannst mich mal. Was willst du? Mach ich nicht. Mach's doch selber. Es gibt nicht wenige Eltern, von denen ich es persönlich schon gehört habe, die dann gesagt haben, ja, mein Kind ist halt schon sehr selbstbewusst. Ist das Selbstbewusstsein? Oder ist es nicht eher ein Zeichen dafür, dass ein Kind überhaupt kein Benehmen hat, dass es sich selber nicht im Griff hat? Es gibt andere Menschen, die lautstark ihre Meinung vertreten, dem anderen nicht zuhören, ihn gleich niederdrücken. Und es gibt andere Menschen, die sagen, Mensch, der ist aber selbstbewusst. Boah, dem macht keiner was vor. Der zieht seine Meinung durch. Aber ist das auch Selbstbewusstsein? Oder nicht auch hier ein Zeichen dafür, dass ein Mensch mit sich unzufrieden ist und sich selber nicht im Griff hat? Was ist Selbstbewusstsein? Was hat Selbstbewusstsein mit Demut zu tun? Was ist Demut? Es wird häufig falsch verstanden als so ein Kriechertum, neudeutsch übersetzt, das Leben eines Schattenparkers, der sich unter der Teppichkante versteckt, möglichst unauffällig, keiner soll es mitbekommen. Aber ist das wirklich Demut? Ich denke eher, dass es bewusst missverstanden wird. Bewusst missverstanden wird von Leuten, denen es an Mut fehlt. An Mut fehlt, sich selber mal kritisch zu betrachten. Nicht durch die rosa-rote Brille der Eigenliebe, dass man sagt, hey, was bin ich doch für ein toller Kerl oder was bin ich für eine tolle Frau, sondern mal selbstkritisch an sich heranzugehen. Demut ist eine Sache, die zutiefst mit Mut verbunden ist. Dem Mut, mich der Realität zu stellen, mich selbst zu betrachten, mit meinen Stärken, aber eben auch mit meinen Schwächen, mit dem, was mir alles nicht gelingt, zu erkennen, dass ich eben nicht der Nabel der Welt bin, um den sich alles zu drehen hat. Der Mut, sich an den Maßstäben Jesu Christi, sich an den Maßstäben Gottes zu messen. Und die Weisheit, sich in absolute Abhängigkeit gegenüber Gott zu begeben. Nicht in diesem selbstzerstörerischen Sinne, von wegen, ich bin nichts, ich kann nichts, keiner mag mich, bleibt mir nur noch Gott. Sondern, obwohl ich, wie alle anderen auch, meine Schwächen habe, meine Unzulänglichkeiten habe, meine Fehler mache, obwohl das so ist, liebt Gott mich. Und als Antwort darauf habe ich die Chance und die Freiheit, mich demütig Gott unterzuordnen, weil ich akzeptiere, dass ich ihm in keinster Weise das Wasser reichen kann. Was hat Demut mit Selbstbewusstsein zu tun? Im Prinzip habe ich es schon gesagt. Dort, wo sich jemand seiner selbst bewusst wird, hat er die Freiheit, die Möglichkeit, zu erkennen, dass da jemand ist, der über ihm steht, zu erkennen, dass man eben nicht der Nabel ist, um den sich alles dreht, sondern dass es einen Nabel der Welt gibt, um den es sich lohnt, sich zu drehen, nämlich Jesus Christus. Ich hatte gefragt, wo Sie sich selber einordnen. Wie sehr sind Sie bereit, sich selber zu stellen, eigenen Schwächen einzugestehen und sich Gott in allen Dingen unterzuordnen? Paulus bringt als nächstes den Begriff Sanftmut. Zunächst ging es um Demut, jetzt kommt Sanftmut. Noch so ein Begriff, mit dem wahrscheinlich gerade von den Jüngeren niemand etwas anfangen kann. Was bedeutet schon Sanftmut? Ist das Lebensstil eines Schafs, das irgendwo herumsteht, nichts mitbekommt, zu allem Ja und Amen sagt? Aristoteles hat sich schon lange vor der Geburt Jesu zu diesem Thema geäußert. Aristoteles, griechischer Philosoph, der Tugenden, das heißt diese Eigenschaften, immer definiert als Mitte zwischen zwei Extremen. Zwischen einem Übermaß und einem Mangel. Und er hat sich auch zu Sanftmut geäußert und sagt, das ist die Mitte zwischen einem Übermaß an Zorn, also Wutausbruch, und einem Defizit, einem viel zu geringen Zorn. Im Bibelkommentar fand ich dazu, sanftmütig ist derjenige, der sich über Unrecht und Leiden entrüstet, die, und das ist das Interessante, die anderen zugefügt werden, der jedoch nie in Zorn wegen eines Unrechts oder einer Kränkung gerät, die er selbst hinnehmen muss. Der Sanftmütige wird stets zur Rechten, aber niemals zur unrechten Zeit zornig. Zornig werden wir alle mal. Es ist die Frage, passt das auch zum Thema Sanftmut? In meiner Klasse, wenn ich jemanden ermahne oder wenn jemand reinruft, ist das sofort, Herr Lotz, der hat, die hat und was auch immer, ich bin unschuldig und es geht hier um mich. Wenn wir uns aufregen, wenn wir zornig werden, dann doch meistens, weil ich betroffen bin. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Man hat mir böse mitgespielt und das muss jetzt geklärt werden. Beim Sanftmütigen sieht das anders aus. Der sagt nicht, mir wurde böse mitgespielt, sondern er ergreift Partei für den anderen. Und er macht sich stark für den anderen, für den Schwachen, für den, der in die Ecke gestellt wurde. Das ist ein Aspekt des Sanftmuts. Ein anderer Aspekt wird deutlich, wenn wir uns mal einen Blindenhund anschauen. Blindenhund ist ja ein besonders geschulter Hund. Sie können vor einem Blindenhund herlaufen und lassen mal so einen leckeren Hundekuchen in den Straßengraben fallen. Beobachten diesen Hund. Der Hund nimmt natürlich diesen Hundekuchen zur Kenntnis und er weiß, oh, da liegt ein leckerer Hundekuchen. Aber er springt nicht in den Graben, reißt sein Herrchen oder Frauchen hinterher, schleift ihn dann wieder hoch auf den Bordstein, wenn er gut gegessen hat, sondern er geht weiter seinen Weg. Denn der Hund hat es gelernt, seine eigenen Triebe, seine eigenen Leidenschaften zu zügeln, im Griff zu haben und seinen Weg zu gehen. Sie selber haben wahrscheinlich auch schon Erfahrung mit dem Thema gesammelt, wenn es darum geht, eine Diät einzuhalten, durchzuhalten und wenn es nur 1-2 Tage ist. In einer Diät hat jeder von uns schon erlebt, was es heißt, das Hungergefühl wahrzunehmen und dann nicht gleich zum Kühlschrank zu rennen, alles rauszureißen, schnell zu essen, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Hungergefühl, da ich aber ein Ziel habe, das da lauten könnte, abzunehmen, zügel ich meinen Hunger und stürze nicht gleich auf die nächste Tafel Schokolade, sondern ich habe mich im Griff. Ich esse entweder wenig oder noch gar nichts, weil ich erst später esse. Sanftmut bedeutet nicht nur für den anderen Partei zu ergreifen, sondern bedeutet auch, die eigenen Triebe, Leidenschaften, Gefühle im Griff zu haben. Auch ganz untypisch für unsere Zeit, wenn wir uns umschauen, nur als Beispiel die Scheidungszahlen herausgreifen. Wie viele Ehen scheitern daran und wie viele Beziehungen scheitern daran, dass jemand nicht in der Lage ist, seine Leidenschaften, Gefühle im Griff zu haben. Da läuft ein anderer oder eine andere über den Weg und sagt, hey, wow, der oder die ist jetzt mein nächster Partner. Das ist etwas verkürzt, das, was sich aber in vielen Beziehungen abspielt. Sanftmut bedeutet also, Partei für den anderen zu ergreifen und auch sich selber im Griff zu haben, sich selber zu zügeln. Es ist Demut, es ist Sanftmut. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das wahrscheinlich genauso eine Herausforderung für Sie darstellt, wie für mich das Thema Geduld. Meine Schüler, ich bin Klassenlehrer in der 7. Klasse, kommen angerannt, sagen, Herr Lotz, wir müssen jetzt unbedingt. Und dann sage ich, wir müssen jetzt gar nichts. Ihr setzt euch erstmal hin und alles, was zu klären ist, klären wir, nachdem es nochmal geklingelt hat. Aber wir müssen jetzt. Wenn Sie es nicht können, ist das Interesse erloschen. Es geht um das Thema Geduld. Norman Vincent Peale, man kann von ihm halten, was man möchte, hat einen Satz gesagt, dem ich wenigstens zustimme. Geduld ist ein Schlüssel zum erfolgreichen Leben und es steht jedem frei, sich seiner zu bedienen. Ich wiederhole, Geduld ist ein Schlüssel zum erfolgreichen Leben und es steht jedem frei, sich seiner zu bedienen. Geduld meint, wie auch Sanftmut, schon zweierlei. Zum einen ist Geduld die Kraft, einen Weg bis zum Ende durchzugehen, ein Ziel bis zum Ende durchzuhalten, auch wenn Schwierigkeiten auftreten, auch wenn sich Probleme und Widerstände in den Weg stellen. Ich halte es durch und verliere nicht sofort mein Interesse dran oder gebe auf. Und auf der anderen Seite ist Geduld die Fähigkeit, das zu ertragen, was andere mir antun. Geduld die Fähigkeit, das zu ertragen, was andere mir antun. Wenn Sie vielleicht sagen, wie komme ich dazu, dass ich das geduldig ertrage, was andere dafür einen Mist auf Neudeutsch verzapfen? Dann möchte ich Sie mal an Gott erinnern. Welche Geduld hat Gott im Umgang mit Ihnen und mir? Stellen Sie sich vor, Gott würde bei jedem 10. oder 20. Fehler von Ihnen oder mir gleich draufschlagen. Wir kämen wahrscheinlich alle tief gebückt hier zur Kirche rein. Wie steht es bei Ihnen mit dem Thema Geduld, Wege bis zum Ende durchzuhalten und auch anderen geduldig zu begegnen? Wir hatten Demut, Sanftmut, Geduld und jetzt kommt wahrscheinlich die größte Herausforderung für alle von uns, die Liebe. Werden einige sagen, mit Liebe habe ich doch keine Probleme. Liebe wird häufig ganz klein verstanden, also nur noch ein kleiner Aspekt, meistens geht es nur noch um die körperliche Liebe, Eros, Erotik. Liebe meint aber viel mehr und Liebe meint in unserem Predigttext was ganz anderes. Wir kennen ja 4 Worte für Liebe, das ist natürlich auf der einen Seite Eros, die körperliche Liebe, dann ist aber da auch Philia, die freundschaftliche Liebe, die kameradschaftliche Liebe, also wenn man jemanden sympathisch findet und mag, ist Storge die familiäre Liebe und dann kommt die absolut größte Herausforderung, das ist Agape. Agape, sicherlich haben schon die meisten von uns dieses Wort gehört, ist die Kraft, auch Menschen zu lieben, die man nicht mag. Agape ist die Kraft, auch Menschen zu lieben, die man nicht mag. Jeder von uns, behaupte ich, zumindest die meisten von uns, werden spontan an eine Person denken können, die sie nicht mögen. Wenn Sie sich mal betrachten, wie es Ihnen geht, wenn Sie eine Person nicht mögen, Sie sind auf einer Familienfeier oder sonst auf einer Feier und diese Person betritt den Raum, dann hört für Sie die Normalität auf. Normalerweise schaut man sich da um, wo ist der? Man denkt wieder an die Person, denkt, oh, was macht der oder die jetzt hier? Kann mir doch gestohlen bleiben. Oh, Man denkt schlecht drüber, das ist für den anderen vollkommen egal. Wenn Sie einen anderen Menschen abgrundtief hassen, ihm das Schlechteste überhaupt wünschen, sagen, ja, dem kann alles passieren, das ist dem anderen furchtbar egal. Das schadet ihnen. Wenn Sie sich selber beobachten, wir kennen ja diesen Ausdruck auch vom Hass zerfressen, machen uns selber durch den Hass kaputt. Und da Gott Interesse hat, dass es Ihnen und mir möglichst gut geht, deshalb fordert er Sie und mich heraus, uns in dieser Agape einzuüben. Nicht zu sagen, oh, der hat mir Böses getan und deshalb bin ich bis an mein Lebensende sauer auf den, werde ihn immer hassen. Gott will, dass es Ihnen gut geht. Und deshalb sagt er, hey, es gibt eine Liebe, die in der Lage ist, jemanden zu lieben, zu anzunehmen, zu respektieren, auch wenn man diese Person nicht mag. Dann werden Sie sagen, hey, wie kriege ich die? Wie schaffe ich das? Das übersteigt doch meine Kräfte. Paulus weist darauf hin in Vers 4, in uns, das heißt in Ihnen und mir, wenn wir Christen sind, wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Und Vers 6, wir haben nur einen Gott, er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Ich hatte 4 Punkte genannt, Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe. Und vielleicht sagen Sie von dem einen oder anderen Punkt, hey, da stoße ich an meine Grenzen, das schaffe ich nicht. In uns wirkt ein Geist. Wo ein Christ sein Christsein lebt, verändert sich das Leben, das Verhalten. Wir müssen uns nicht verzweifelt abmühen, sondern wir dürfen uns von Gott beschenken lassen. Und das ist mir wichtig, dass wir schauen, wo kann Gott ein Defizit von uns auffüllen und uns einen Schritt nach vorne bringen. Der letzte Punkt, den ich nur noch kurz berühren möchte, ist die 5. Eigenschaft, der Frieden. Der Frieden, und hier geht es wieder um die zentrale Frage, die auch vorher immer wieder eine Rolle spielt, um was geht es überhaupt in Ihrem Leben? Geht es Ihnen nur um sich selber, um die persönlichen Gefühle, um die persönliche Anerkennung, das eigene Ich, oder geht es um Jesus Christus? Wo Menschen um sich selber drehen, wird niemals echter Frieden einziehen. Wo Menschen um sich selber drehen, wird niemals echter Frieden einziehen. Aber da, wo Jesus Christus ist, ist Frieden möglich. Und deshalb sagt Paulus, hey, wie sieht's aus in der Gemeinde mit dem Thema Frieden? Kämpft darum, kämpft darum. Wenn Unfrieden entsteht, liegt es häufig daran, dass mindestens einer sich zum Nabel der Welt macht. Es wäre doch prima, jeder von uns weiß, was für ein entspannendes und gutes Gefühl es ist, wenn Frieden ist. Es wäre gut, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, dass Frieden ist. Dadurch, dass wir auf den einen Gott schauen, der ihr und mein Leben positiv nach vorne bringen kann. Ich möchte das Gesagte zusammenfassen. Um uns herum, vielleicht auch in Ihrem und meinem Leben, herrscht die Sehnsucht nach einem Lebensstil, der sich von anderen abhebt. Individualismus, sich selber zum Nabel der Welt machen. Paulus fordert heraus, einen Lebensstil zu führen als Christ, der sich von allen anderen abhebt, der wirklich eigenständig ist. Ein Leben, das geprägt ist von dieser Beziehung zu dem einen Gott, Jesus Christus, und in dem spürbar ist, dass Jesus Christus am Werk ist, dass er wirkt. In Demut, Sanftmut, Geduld, Lieben und dem Streben nach Frieden. Ich weiß nicht, ob ich es hier an dieser Stelle schon mal erzählt hatte. Ich habe ein Buch gelesen von Benjamin Franklin, Erfinder des Blitzableiters, unter anderem große Bedeutung gehabt für die Vereinigten Staaten von Amerika. Er hat versucht, sich in den sogenannten Tugenden, das heißt in diesen Eigenschaften, die ich eben genannt habe, weiterzuentwickeln. Und er sagte, ich habe mich bemüht und festgestellt, dass ich immer schlechter wurde. Dann kam mir eine gute Idee. Ich habe gesagt, ich versuche nicht, mich in allen Eigenschaften zu verbessern, sondern nur in einer. Und so hat er sich für jede Woche eine einzige Eigenschaft als Ziel genommen und hat gesagt, hey, Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe oder Frieden ist für mich ein Schwachpunkt. Ich versuche eine Woche lang in diesem Punkt einen Fortschritt zu machen. Ich möchte Ihnen das als Empfehlung mit auf den Weg zu geben, für diese eine Woche, die vor uns liegt, den Punkt zu notieren, von dem Sie sagen, das ist am ehesten bei mir ein Schwachpunkt. Und sich einen Zettel an die Tür zu kleben, in die Küche zu legen, ins Büro zu legen, ins Schlafzimmer zu legen oder zu hängen, wo auch immer hin, und eine Woche lang zu beten, dass Gott und der Heilige Geist in Ihnen Sie stärkt und Fortschritte erleben lässt und auch in Ihrem eigenen Bemühen, dass Sie versuchen, in diesem einen Punkt einen Schritt nach vorne zu machen. Amen.